Bitte einsteigen, herzlich willkommen. Leider muss ich dir sagen, du bist zu langsam, deswegen musst du hier in den internationalen Reinigungsbus After Race Besenwagen Reinigung. Es begrüßen dich, aber hier, trotz dass du zu langsam bist, sei nicht traurig, es begrüßen dich deine Besenwagenfahrer Bastian Marx,
Paul Voss
und Anni Stauf.
Und auf der Rückbank sitzt Rafa und befeuert den Besenwagen wie immer. Es ist einiges passiert, wir haben es gerade schon gesagt. Ganze Zeit keine Rennen, jetzt irgendwie zu viel, man verliert fast den Überblick. Es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen, aber zu Anfang muss ich kurz gestehen, ich habe gerade was richtig Hässliches gemacht. Wir haben gerade geschrieben, dass wir um so und so viel Uhr aufnehmen und ich war leider diesmal, das erste Mal zu spät, weil ich noch in der Praxis saß und den Regen abwarten wollte und ich mit dem Rad nach Hause fahren musste. Jetzt trug es sich aber zu, dass ich mit diesem Regen nicht gerechnet habe und ich hatte so relativ neue weiße Socken an und ich bin jetzt gerade nach Hause gefahren ohne Socken. Erstmal im Leben, glaube ich.
Bist jetzt Bahnfahrer geworden.
Unfassbar, ohne Socken Radfahren. Ich meine, meine Beine sehen so aus, dass ich trotzdem so aussehe, als hätte ich weiße Socken an, aber es war schon ein richtig hässliches Gefühl. Na gut, mein Geständnis für heute ist beendet. Wie geht's euch?
Ja, da habe ich dir heute auch ein passendes Video zugeschickt.
Ich habe es noch nicht geguckt, glaube ich. Ah doch, hier mit Theo Boss,
meinst du? Nein, ich habe dir doch heute bei WhatsApp ein Video geschickt, wie ich Rad gefahren bin heute. Und auf jeden Fall
warum habe ich nur ein Foto bekommen und Basti ein Video?
Ja, wir haben noch private Konversationen.
Wir oder wer?
Nee, Basti und ich.
Warum haben wir die nicht?
Haben wir auch, aber ich schicke dir keine Videos vom Radfahren.
Gibt halt verschiedene Auslegungen von privat.
Deswegen bist du einfach so richtig relaxed.
War cool, ne? So mit, also ganz ohne Socken ist natürlich kacke, so Ghost Socks wäre natürlich besser.
Ghost Socks, ja. Ja gut, war ein bisschen so, ich musste mich schon hart dran gewöhnen, vor allem war es halt auch direkt nass, aber egal, wenigstens die weißen Socken gerettet.
Ja, ich bin heute auch so Rad gefahren, 2 Stunden, aber halt mit kleinen Socken. Nicht keinen Socken, sondern kleinen Socken.
Kleinen Socken. Paul, erzähl ein bisschen was aus Polen noch. Es war so schön zuzuschauen die Woche und zuzuhören.
Ja, also, jetzt sehe ich das Video auch an. Jetzt fühle ich mich wieder, geliebt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal war es überhaupt das erste Radrennen, bei dem ich dabei war, wo die ganzen sportlichen Leiter in einer WhatsApp-Gruppe waren, zusammen mit der UCI, den polnischen Kommissären und dem Rennveranstalter, wo es so viele Probleme gab, dass man das nur noch so kommunizieren konnte. Also auf jeden Fall erste Etappe ging es so schön über Plattenstraßen und ich weiß nicht, nur Feldwege kann man das nicht nennen, durch Sand, durch Dünen, Dünen im flachen Land ohne Wasser. Nee, also es waren irgendwie 4 extreme Tage, an denen wir zum Teil über unmögliche Strecken geschickt wurden, die gefährlich waren für die Rennfahrer und auch einfach krass fürs Material, das dann so weit geführt hat, dass die zweite Etappe, nachdem wir Teams uns zusammengeschlossen haben und Druck auf den Veranstalter ausgeübt haben, dann endlich auch gecancelt wurde. Ich hatte da ein Video von der zweiten Etappe gemacht, von dem Gravel-Stück, also Anführungsstrichen Gravel, hat nichts mit Gravel zu tun.
Hast du uns auch geschickt, oder? Das waren diese Videos aus dem Auto. Das muss ich kurz kommentieren, dass sich das der geneigte Zuhörer auch vorstellen kann. Das war wirklich unfassbar. Das war wirklich einfach nur, ich konnte mir so vorstellen, hast du das gefilmt?
Das habe ich gefilmt.
Ich konnte mir so richtig vorstellen, wie du da fährst mit dem Handy so im Anschlag und du gleichzeitig so grinst und denkst, what the fuck? Also wenn man sich da vorstellt, man fährt mit 50 drüber, kein Plan, wo da der treibende Gedanke war, das so zu basteln.
Genau, auf jeden Fall die Etappe haben wir dann durch. Am Abend vorher hatten wir uns alle zusammengesetzt, das hat vor allem Robert Wagner organisiert, mit ein bisschen Hilfe von mir. Wir haben uns zusammengesetzt und die ganzen Sportler hat entschieden, dass wir am nächsten Tag wollen, dass die Stücke rausgenommen werden. Die wurden dann aber neutralisiert. Der Etappe wurde der UCI-Status aberkannt und wir haben den Veranstalter auch gedroht, mit ja, mit Beendigung des Rennens, also dass wir quasi alle als Teams aussteigen. Und ja, war auf jeden Fall ein lustiger Zeitgenosse, der Typ. Der ist die ganze Rundfahrt mit seiner dicken S-Klasse AMG durch die Gegend gefahren. Krankenwagen, Fahrzeug war ein SLS AMG, also die haben auf jeden Fall einen schön auf dicke Hose gemacht und dem war so ziemlich alles egal, vor allen Dingen die Sicherheit der Fahrer und wie letzte Woche auch schon berichtet, Corona gab es ja wohl noch nicht, gibt es dann nicht und hat man auch auf alles geschissen. Also war durchweg eigentlich eine ziemlich asoziale Rundfahrt, muss man sagen. Schönes Hotel aber, mit gutem Essen. Warschau ist auch schön, die Umgebung auch. Also gab übrigens auch schöne Gravel-Strecken. Ich bin zweimal trainieren gefahren, jeweils so dreiviertel Stunde nur über Gravel. War richtig geil, weil war halt richtiger Gravel und kein Acker mit Stein und Betonbrocken. Aber was mir jetzt auch bewusst geworden ist im Nachhinein, nachdem mich heute auch ein Journalist drauf angesprochen hat, dass, glaube ich, das erste Mal ist, dass die Teams sich zusammengeschlossen haben und gegen den Veranstalter quasi angegangen sind, über die UCI, auch als es dann eine Etappe gecancelt wurde. Das gab es so wohl noch nicht. Und irgendwie hätte man das wohl auch mal größer nach außen posaunen können, weil, ja, es war schon eine krasse Zumutung da. Und das Interessante ist ja, so ein Rennen musst du anmelden als Veranstalter, wenn du den UCI-Status beantragst und Videos einschicken von den Rennstrecken oder den Körbelstücken. Das hat der Veranstalter natürlich nicht getan. Die UCI hat trotzdem den Status vergeben, weil er gibt ja Kohle. Und mein Video wurde dann am Tag der Etappe, so eine Stunde vorher, zur UCI geschickt. Die haben sich das angeschaut und dann entschieden, dass sie der Etappe den UCI-Status aberkennen. Aber das war, ganz ehrlich, war hin und her, der Prolog fing ja auch schon so an, dass wir am Start standen und es gab die Corona-Testergebnisse noch nicht von den meisten Teams. Der Start wurde, glaube ich, 2 Stunden nach hinten verschoben. Uno X ist eher abgereist, weil auf einmal Polen rot markiert wurde für die Norweger. Dann erste Etappe auch verspätet Start wegen irgendwas. Also es war ein Chaos, da sage ich dir, aber einen auf ganz dicke Hose gemacht. So Riesenbühne, also wirklich alles aufgefahren, was so geht. Aber Thema Sicherheit und Allgemeinstreckensperrung war dagegen eher noch nicht mal ein nationales Niveau, sondern einfach, keine Ahnung. Ich glaube, da ist, welchen Trainingsrennen bei mir auf dem Dorf veranstalte, ist besser abgesichert.
Ja, sind wir ja beim aktuellen Kernthema. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt mal vorziehen direkt? Passt ja einfach zusammen, ne?
Was denn?
Das Politikthema.
Ach so, nee, mir ist noch was anderes aufgefallen.
Ja, los geht's.
Paul hat gesagt, er ist trainieren gefahren. Da habe ich heute irgendwie, muss ich auch drüber nachdenken. Weil ich dachte mir so, ja, komm, gehst du mal eine Runde Radfahren? Und so habe ich das eigentlich auch immer genannt, als ich noch Profi war. Also ich habe eigentlich selten gesagt, ich gehe jetzt trainieren oder so. Und mir ist das irgendwie heute, ist mir das so aufgefallen, weil mich hat jemand gefragt, was machst du heute? Dann habe ich gesagt, Radfahren. Aber wenn ich dann so fahre, dann kommt mir das schon erstmal immer noch so wie Training vor. Das habe ich noch nicht abgestellt irgendwie. Und dann habe ich darüber irgendwie nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Vater, der sagt heute noch trainieren. Also der sagt nie, er geht Radfahren, er sagt immer trainieren, ist immer beim Training. Also er sagt nie, er macht eine Radtour oder so.
Ja, es ist ja auch ein Sport. Radfahren.
Ja, irgendwie so mit. Und was sagst du dazu, Basti? Sagst du, du gehst Radfahren oder du gehst trainieren?
Ich würde sagen, so zu 80% sage ich, gehe trainieren.
Ehrlich? Wofür?
Ja. Echt? Genau.
Ja, Hobbysport, Freizeitsport, okay. Ist auch Training. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, gehst du auch trainieren.
Ich glaube, ich mache meistens eine Radtour. Ich halt,
um fit.
Im Fitnessstudio ist auch anstrengend.
Um fit zu sein Radfahren oder fit zu bleiben.
Radfahren ist für dich nicht mal anstrengend, Staufi. Da haben wir aber schon andere Ausschnitte von dir hier im Podcast zu hören bekommen.
Ja, ich fahre halt nicht mehr so schnell.
Hast du Form jetzt? Ah, nee, du bist, ich weiß,
das ist auch dann so ein bisschen.
Du bist in Köln, da ist flach am Rhein.
Geht. So flach ist es ja auch nicht. Ja, wenn ich dann so in diesen Trainingsmodus wieder so zurückverfalle, ne, immer so gucke, dass du halt eine richtige Übersetzung fährst und nicht einfach nur so fährst, ohne drüber nachzudenken, dann fällt mir dann auch meistens auf, dass ich so ein bisschen langsamer als gewohnt oder verhältnismäßig auf jeden Fall deutlich langsamer unterwegs bin wie früher. Und dann habe ich immer schon schnell keine Lust mehr. Das ist so ein bisschen motivationsraubend.
Ich glaube, ich kenne das nur vom Laufen gehen. Ich bin mal ein Jahr so ein bisschen mehr oder viel gelaufen und das dann auch so ein bisschen als Training gemacht und irgendwie von verschiedenen Distanzen angegangen. Jetzt nicht sonderlich schnell, aber wenn ich jetzt so versuche, wieder laufen zu gehen, dann geht das halt nur in einer Geschwindigkeit, die so gar keinen Spaß macht. So,
ich finde Lauf
direkt einfach so keinen Bock. Und es geht halt nicht schneller, weil dann bin ich sofort irgendwie im V2-Max-Bereich, wenn ich das in dem Tempo mache, wo ich halt damals so locker gelaufen bin. Und ab diesem Tempo macht es erst so ein bisschen Spaß dann, wenn du das als Grundtempo hast. Und so hört sich das jetzt gerade bei mir an. Und deswegen habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe nicht mehr laufen.
Ja, Laufen und Radfahren sind auch so Sportarten, die, wenn sie zu langsam ausgeübt werden, keinen Spaß machen. Also natürlich, langsam ist für jeden anders. Also, ja. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Ah, übrigens, wo wir gerade beim Laufen sind, ich war ja beim MRT wegen meinen Schienbeinen und ich hab links Stressfraktur 3. bis 4. Grades und rechts 1. Also nochmal 2 Monate kein Laufen, ey. Alter,
aber da meint Stressfraktur, die hast du nicht vom Laufen, ne?
Nee, da habe ich von dir die. Die hast du mir über WhatsApp zugefügt.
Das ist ja auch noch eine am Schädel, aber die haben wir nicht ins MRT geschickt. 10. Grades.
Ja. Nee, also bei Stau habe ich manchmal schon Ermüdungsbruch. Also. Nee, genau, aber kurz vor Ermüdungsbruch, meint er links. Also, gut, dass ich da mal hingegangen bin. Genau so auch ein Update aus dem Lazarett.
Ja.
Aber ja. Jetzt haben wir echt eine gute Überleitung. Komm, die übernehme ich. Von Lazarett zur Lombardei oder zu Dauphiné. Mittlerweile kann man ja zu jedem Radrennen rüberschwenken, weil überall stürzen sie wie bekloppt, weil die Veranstalter sich relativ wenig Gedanken machen.
Wer hätte gedacht, dass diese spezielle, kurze, vollgepackte Saison dann nach irgendwie drei Wochen schon nicht geprägt ist von irgendwelchen sportlichen Ereignissen, die ja gar nicht so schlecht sind, sondern von Unfällen. Also die Saison ist ja bis jetzt gehighlightet durch Unfälle und es reißt auch nicht ab. In jedem Rennen geht es richtig vorwärts.
Ja, Dauphiné, war das eigentlich die vorletzte Etappe.
Ja.
Direkt in der, also Start in der Abfahrt, irgendwie 15 Kilometer Abfahrt und die muss wohl auch so steil und schmal gewesen sein und vor allem stressig, weil irgendwie alle natürlich bei sowas auch vorne fahren wollen und dann gab es auch tatsächlich einen Sturz, auch noch relativ weit vorne und da waren direkt einige der Favoriten oder Topfahrer dann mit dabei. Aus deutscher Sicht natürlich der größte Name, der da gestürzt ist, Manny Buchmann. Also Emanuel Buchmann, der irgendwie von den englischen Kommentatoren als Manny Buchmann ausgesprochen wird.
Das ist gestürzt. Sprechen auch noch mehr Leute so aus, habe ich heute gehört. Hast du auch schon einen neuen Wiggins-Podcast gehört? Ist hier irgendwie Daniel Lloyd mit drin und der hat auch direkt Manny Buchmann gesagt, ohne zu zögern.
Also wenn man das einmal gehört hat, dann ist es auch einfach zu übernehmen.
Ich habe auch gesagt, der soll sich einfach direkt so nennen, würde ich mich, wenn ich er wäre.
Ja, geiler Künstlername, Manny Buchmann. Der kann damit auch später auf jeden Fall vieles machen. Kann im Zirkus arbeiten, kann sich aus einer Rakete schießen lassen.
Kannst auch so Privatdetektiv machen und sowas. Manny Buchmann, Private Eye.
Ja, geil.
Ja, der ist leider schwer gestürzt irgendwie. Ich weiß gar nicht, die genaue Diagnose ist zum Glück nichts gebrochen.
Das war großes Hämatom am Rücken, aber sonst nichts glücklicherweise. Also es hieß dann so einen Tag später.
Der hat gar nicht so einen großen Rücken.
Die Tourvorbereitung, ja, halt relativ im Vergleich zur Körperoberfläche wahrscheinlich. Ich habe kurz das Interview von Tom Dümmeler gehört, das war eigentlich der Einzige, der darüber, oder das Einzige, was ich darüber gefunden habe, der meinte, ging 15% bergab mit Schlaglöchern und halt, wie du schon sagst, enge, schlechte Straße und es hätte niemals im Rennen sein dürfen, meinte er.
Aber Teams schauen sich ja sicherlich auch sowas mal an. also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man sich damit immer ein bisschen befasst, finde ich schon krass, dass dann da nichts im Vorfeld gesagt wird. Also davon mal abgesehen, dass die Veranstalter und die UCI in der Verantwortung stehen, finde ich es trotzdem krass.
Ja, das wird von manchen Fahrern ja auch bemängelt, so, ne? Also André Greipel hat sich da auch zugeäußert. Ich glaube auch ein Philipp Gilbert, der gesagt hat, ja, wir Fahrer wissen ja auch, was kommt oder was, wie die Strecke aussieht. Warum ist da keine Einigkeit so im Feld, dass wir sagen, ey, wir neutralisieren jetzt die Abfahrt erstmal selbst? Ich glaube, das ist wie bei so manch anderen Sachen, dass da so keine Einigkeit herrscht, weil eben diesen Patron des Feldes, ich glaube, der letzte, den es vielleicht noch so gab in der Hinsicht, war Cancellara. Die gibt es halt nicht mehr, diese Typen, die so die Fahrer hinter sich vereinen.
Aber muss es da einen Patron unter den Fahrern geben?
Ja, ist nicht, nee, vielleicht Interesse nicht so, der Teams. Vielleicht nicht sowas, ja, natürlich auch der Teams, aber letztendlich fahren die Fahrer darunter, nicht die Teammanager. Da hat auch jeder Teammanager vielleicht ein anderes Anliegen. So auch wie die Fahrer, ne? Also die sind ja noch nicht mal einig da in der Ansicht. Es gab auch eine Aussage von Oliver Nasen, der gesagt hat, ja gut, es gibt gefährliche Streckenabschnitte, aber wenn ich jetzt der Favorit für die Lombardei-Rundfahrt wäre und ich kann gut abfahren, dann würde ich in der Abfahrt auch schnell runterfahren. Also da sieht man halt einfach, dass die Fahrer sich da überhaupt nicht einig sind, wie man mit sowas umgeht. Mhm. Und ja, dass das dann schon irgendwie von Vertretern der Fahrer, der Teammanager, der Teams eben vielleicht mal angegangen werden muss, das Thema, um dann gewisse Sicherheitsvorkehrungen einfach verpflichtend zu machen für Veranstalter, ja? Dass eben solche Abfahrten nicht zu Beginn einer Etappe im Profil sind oder wie eben sowas wie die Bandensicherheit im Finale und was weiß ich, was da noch alles dazugehört.
Ja, wer diesen Podcast verfolgt, hat ja schon einige Episoden von kritischer Betrachtung von UCI und CPA und allem Möglichen mitbekommen und so richtig was ändern tut sich ja gar nicht. Ich habe jetzt heute dieses Interview von Michael Murkoff gelesen. Das ist ja einfach nur die perfekte Zusammenfassung von dem Ganzen, was wir jetzt seit, also ich meine, uns gibt es jetzt seit 2 Jahren, aber seitdem ist eigentlich auch das Thema irgendwie online. Und geändert hat sich ja jetzt so in der Zwischenzeit irgendwie noch gar nichts, oder? Die UCI quatscht weiter über, Andi hat gesagt, Sockenlänge, Murkoff meint jetzt Motordoping und sowas, mit sowas befassen sie sich, aber mit Sicherheit tut sich gar nichts. Also irgendwie er meinte Oton halt eine CPA komplett sinnlose Organisation und UCI schiebt immer alles auf Veranstalter, aber seiner Meinung nach ist es genauso, dass die Obligation der UCI sich dazu kümmern, wenn der UCI Name draufsteht.
Auf jeden Fall, ich meine, dass die CPA, auch wenn ich mal selbst in der Organisation tätig war, so ein Haufen Witz ist, ist ja mittlerweile, glaube ich, allen klar. Wenn ich schon mal allein die E-Mails bekomme, diese Pressemitteilung, wenn sie sich nach schlimmen Stürzen mitteilen wollen und sagen wollen, wir müssen was ändern, aber es passiert halt nichts. Ich finde, die UCI macht sich da halt einfach auch viel zu einfach. Ich habe es in Polen wieder gesehen und man muss ja echt sehr erstmal auf ein Problem hinweisen und reindrücken, wirklich mit dem Gesicht, bis sie dann checken, okay, wir müssen hier halt nicht was tun und sie haben ja auch die Handhabe, was zu tun. Also die können ja im Rennen Status entziehen oder mit Sanktionen belegen, könnten sie. Und ja, also der Veranstalter natürlich auch eine Pflicht, aber genauso die UCI und die UCI müsste sich eigentlich die Strecken im Vorfeld anschauen, finde ich. So müsste es eigentlich sein. Du kannst ja als Rennveranstalter dir irgendwas ausdenken, was du selbst geil findest und denkst ja, jo, richtig Spektakel, haben sie auch bekommen mit der Abfahrt. Aber eigentlich muss dann die UCI durchfahren, klar, mit dem ehemaligen Fahrer, wie auch immer, und sich angucken und sagen, okay, gut, das ist wirklich safe, das geht gar nicht. Auch bei Lombardei die Abfahrt, wo der Remco Evenepoel da über die Brücke fliegt, da ist ja schon mal einer rüber geflogen und da stützen die relativ häufig oder passiert relativ häufig etwas und dass so ein Teil der Strecke in so noch drin ist, also ohne dass es gesichert ist, ja, oder halt, dass man es nicht rausnimmt, das kann ich halt nicht nachvollziehen. Genauso, dass das Auto auf die Strecke fährt und Maximilian Schachmann aus dem Rennen nimmt. Das ist letztes Jahr passiert, was letztes Jahr beim Baby, wie heißt das Ding? Der Baby Lombardei-Rundfahrt, also für die U23. Da ist, glaube ich, sogar einer, ist einer gestorben von der U23, vor 2 Jahren war das, wo auch ein Auto auf die Strecke gefahren ist und ein Fahrer schwer verunglückt ist. Also, ja, das sind Issues, die kommen irgendwie relativ oft vor und ich finde, da ist schon die UCI der richtige Ansprechpartner und die handeln in der Hand, aber leider tun sie halt nichts, außer Gebühren einsammeln.
Gibt es denn Richtlinien, die ich als, also muss es ja geben, oder, die ich als Veranstalter eines, sagen wir jetzt mal, World Tour Rennens erfüllen muss, was die Sicherheit der kompletten Strecke angeht? Ich meine, dass kein Auto drauf fahren darf, außer von der Organisation, ist, glaube ich, eine Regel. Und ansonsten solche, ich meine, es gibt natürlich auf einer 230 Kilometer langen Strecke einige Stellen, die wahrscheinlich in irgendeiner Weise als gefährlich zu qualifizieren sind. Welche Regeln gibt es dafür, die ich vor der UCI einhalten muss als Rennveranstalter? Weiß das einer von euch?
Nee, ich wüsste es nicht. Also
das, ich weiß nicht, wie das genau jetzt definiert ist. Es gibt auf jeden Fall Regeln, ja, irgendwelche Verkehrsschilder, die du mit so Schutzkissen versehen sollst, musst, wie auch immer das da aufgeschrieben ist. Aber es sind halt auf jeden Fall nicht ausreichende Maßnahmen so. Und die UCI hat für mich ja schon seit Jahren oder seit ich im Radsport eigentlich bin, hat die UCI für mich keine Vision. Also das liegt natürlich daran, dass der UCI-Präsident oder die UCI-Präsidenten in der Zeit auch alle ihre eigene Vision verfolgt haben, dadurch da irgendwie keine kontinuierliche Linie drin ist. Ich weiß nicht, ob sich einer von euch noch an diese World Tour Reform erinnert, die eigentlich vor 1 oder 2 Jahren eintreten sollte, wo die Teams in A- und B-Mannschaften unterteilt worden sind, es nur noch die Teamgröße beschränkt wurde und alle Rennen nur noch mit 6 Fahrern gefahren werden sollten. Das sind halt alles so Sachen, die wurden dann groß angekündigt und ausgearbeitet und dann irgendwie mit der nächsten Kandidatur oder mit dem nächsten Präsident wurde das schon wieder abgeschafft oder weil sich eben auch Leute gesagt haben, ey, was soll das, ja? Da ist irgendwie nichts drin und für mich ist die UCI halt irgendwie so ein verstaubter Laden, ne? Habe ich das Gefühl, die wollen halt zu einem Radsport zurück, wie es ihn vor 30, 40, 50 Jahren gab. Und vielleicht sollte man einfach mal den Sport so akzeptieren, wie er heute ist, also den modernen Radsport nicht irgendwie alt machen wollen, sondern
was?
Eben schauen, was haben wir jetzt hier gerade für Probleme und nicht irgendwie versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Mhm. Ja.
Was
und
macht den modernen Radsport denn für dich aus?
Ja, eben, dass halt sehr viel Taktik mit dabei ist, sehr viel Wissenschaft mit im Sport mittlerweile ist. Ja, also alles, jeder kennt's, dass die Teams genau ihre Fahrer einteilen, die dann mit dem Wattmesser ihre Leistung da abliefern. Das mag man jetzt gut finden oder nicht, aber das Problem, oder man ändert den Radsport ja nicht nur, weil man die Teams verkleinert. Ja, du machst das Rennen ein bisschen offener vielleicht, das stimmt schon, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, wie es ist. Also ist ja auch alles zu erklären, warum das so ist. Und dann akzeptiert man halt mal, dass es eben nicht mehr Etappen gibt mit 150 Kilometer Solofluchten, die irgendwelche Fahrer vor Jahren, wo es noch keinen Blutpass gab, noch keine Dopingkontrollen und wo man für einen positiven Befund eine Zeitstrafe bekommen hat. Also warum will man in so eine Zeit zurück, was die Leistung angeht und nicht irgendwelche nachvollziehbaren Leistungen einfach akzeptieren, so wie sie sind, ja, dass die Rennen heute taktischer geprägt sind als noch vor 30 Jahren. Das ist halt so, das änderst du halt auch nicht mehr. Und einfach mal von diesem Weg wegkommen und sich mit aktuellen Problemen auseinandersetzen, eben sowas wie einfach grundlegende Sachen, die Sicherheit der Fahrer bei einem Streckenverlauf zu regeln.
Das ist ja jetzt mal total eklatant, dieses Thema. Es ist ja auch wirklich so, dass es jetzt zum ersten Mal so ist, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber dass irgendwo 3 Rennen parallel laufen oder 4 sogar, wo es bei jedem Rennen quasi Proteste der Fahrer gibt. Und ich meine, da ist jetzt irgendwie Lombardei, Dauphiné und Wallonie. Nehmen wir jetzt mal hier Bitwa
plus Polen
raus, ja, oder nehmen wir es mit rein, dann sind es vier. Wo es einfach bei jedem Rennen, Wallonie habe ich nicht so richtig verfolgt, aber da gab es ja auch richtig Beschwerden von wegen irgendwelche ungesicherten Schilder auf der Straße. Und dann gab es da wieder, Andi hat das die Woche ganz gut thematisiert, irgendwie Probleme mit dem Regelkatalog auf dem Bürgersteig fahren. Und es ist super, super gleichzeitig jetzt, dass in jedem Rennen Probleme von Fahrern thematisiert werden, die auch relativ klare Worte fassen. Es muss ja irgendwie mal was passieren. Also jetzt denkt man, es müsste was passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass wieder gar nichts passiert.
Wahrscheinlich nicht. Also, keine Ahnung, man. Also, ich glaube mittlerweile nicht mal, dass man solche Tragödien, es ist ja zum Glück keine Tragödie geworden, wie heißt der, Jakobsen in Polen, dass es auch keine großartigen Änderungen herbeiführen wird.
Remco halt genauso, kurz, ne? Da hast du auch gedacht, der ist tot.
Man ist kurz schockiert und okay, show must go on. Und ich glaube, das liegt halt einfach auch daran, dass, was ich halt nicht ganz nachvollziehen kann, dass die Teams sind ja einfach von der Grundstruktur ja wesentlich stärker aufgestellt als die Rennfahrer. Und die Teams müssten ja Interesse haben, dass die Rennfahrer nicht verletzen, so wie jetzt in dem Fall von Bora Hansgrohe, wo dann einfach mal drei der wichtigsten Fahrer für die Tour einfach eventuell ausfallen könnten. Ja, man weiß es nicht.
Einer fällt auf jeden Fall aus.
Ja, und das ist halt einfach auch ein finanzieller Schaden für so ein Team. Du bezahlst zum Rennfahrer sehr viel Geld und der ist da.
Guck dir Quickstep an. Das ist auch zwei der härtesten Siegfahrer, die haben, raus für die ganze Saison.
Und ich finde, da müssten die Teams eigentlich auch viel mehr zusammenstehen und gegen die UCI oder sich gegen die UCI stellen oder gegen die Rennveranstalter auch, weil letztendlich ist das ja einfach ein Investment, was sie jedes Mal wieder verlieren oder ein Investment, was sie verletzen. Ja,
habe ich ja von Anfang an gesagt, als die Diskussion losging. Natürlich wurde dann der Fingerzeig ging dann direkt Richtung UCI. Klar macht die UCI die Regeln, aber wer dafür sich eigentlich aufstellen muss, sind halt eben die Vertreter der Interessen, ne? Im Fall der Fahrer die CPA. Die halt eben nicht effektiv arbeitet, schon seit Jahren nicht mehr. Also die haben ein, zwei gute Sachen gemacht, seitdem schlafen die. Das liegt natürlich auch daran, dass das Wahlsystem für den Präsidenten da irgendwie ähnlich ist wie in Weißrussland. Und da gehen schon jetzt auch schon vor dem Saison-Restart auch Leute das Thema an und fordern, dass da neu gewählt wird und dass alles neu aufgestellt wird. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Auch so eine Diskussion, die jetzt gerade ins Rollen gerät, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber ich glaube da eben schon, dass sich da eine Fahrervereinigung, ob es jetzt die CPE sein wird oder CPA oder halt irgendwie eine neue Vereinigung oder die CPA mit einem neuen Präsidenten, aber auch die Teamvereinigung sich da jetzt schon stark machen wird, so, weil jetzt ist das Thema da. Jeder Fahrer beschwert sich jetzt auch über jedes Schlagloch, was irgendwo da ist. Das ist natürlich jetzt einfach, wo der Topf einmal kocht, dass man da immer noch was Feuer mit dazu gibt. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie was passieren wird, weil eben auch jetzt nicht nur der Sturz von Jakobsen war, sondern eben auch so ein Evenepoel gestürzt ist und das jetzt alles, wie Basti schon gesagt hat, in so kurzer Zeit passiert und dieses Problem einfach jetzt mal richtig offen darlegt, ne? Und ich bin gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass das weiter angegangen wird. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass da was passieren sollte. Und wie das dann umgesetzt wird, eben von der UCI, das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Aber die Diskussion wird auf jeden Fall irgendwo an einem Tisch geführt werden.
Ich dachte ja so direkt, als Remco da von der Brücke gefallen ist, jetzt ist es nicht ganz so ernst gemeint, aber dass Nibali den auf dem Gewissen hat. So wie er 2016, glaube ich, oder so, schon Kruiswijk in dieses Schneewand manövriert hat. Also stimmt natürlich nicht, aber Nibali nutzt ja so sein Talent, ein bisschen härter und schneller bergab zu fahren, ganz gerne auch mal aus, um Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Und das war ja genau in dem Fall der Fall. Und ich habe mir nochmal so gedacht, eigentlich, der Typ hätte auf jeden Fall ein lupenreines, super krasses Image bei mir, was Bergabfahren angeht, wenn er sich nicht bei Olympia in Rio so hart auf die Fresse gelegt hätte. Das ist das Einzige, was das Bild trübt. Sonst krasser, krasser Abfahrer auf jeden Fall.
Das ist übrigens auch der moderne Radsport. Ne? Früher war es ja einfach verboten, in der Abfahrt zu attackieren. Was heißt verboten? Aber man hat es einfach nicht gemacht. Und ich weiß noch, als ich bei Milgram war, wo wir einfach Stress bekommen haben von größeren Fahrern, wenn wir in der Abfahrt halt zu schnell gefahren sind, zu viel riskiert haben. Und mittlerweile ist es halt auch ein Mittel, um Radrennen zu entscheiden. Und Nibali hat natürlich schon herausgefordert, dass was passiert ist. Kann man aber auch nicht angreifen, weil das gehört halt zum Radrennen dazu. Genau. Und der Abfahrt ist Teil des Radrennens. Ja. Aber deshalb muss sie halt einfach auch safe sein. Mhm. Eine Abfahrt, finde ich, gehört genauso geschützt wie die letzten 1000 Meter. Man muss nach Gefahrenstellen schauen und gucken, wie man die entschärfen kann. Und wenn da halt so eine gefährliche Kurve ist, entweder musst du die rausnehmen oder du musst im Vorfeld versuchen, das Ding zu entschleunigen oder zumindest so abzusichern, dass wenn einer stürzt, dass man auf jeden Fall nicht 10 Meter in die Tiefe fliegen kann.
So sieht's aus.
Das vielleicht als entweder abschließenden Gedanken dazu, zumindest zu Remco. Das mit Schachmann, da ist mir schon wieder fast die Hutschnur gerissen. Ne? Ich habe so einen Hals auf Autofahrer, gerade dieses Jahr, es wird immer schlimmer. Es sind so viele Leute, entweder in meinem Bekanntenkreis oder jetzt auch im Rennen von Autofahrern umgenietet worden. Was denken sie sich? Naja, egal. Das ist halt
nix,
ja. Wahrscheinlich kannst du sowas gar nicht vermeiden, oder? Als Rennveranstalter, wenn das Rennen klar, im Finale klar, in so einer Stadt ist.
Nee, das
und
stimmt
irgendeiner
gar nicht.
Entscheidet sich an irgendeiner Stelle von einem 10 Kilometer Stadtkurs da aus seiner Parkbucht rauszufahren.
Nee, Basti, das muss man absichern. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Du, wenn du ein Radrennen durchführst, da musst du halt an jeder beschissenen Ausfahrt, muss halt dann irgendwie einen Posten stehen. Oder du musst es mit Gittern absperren. Aber das Argument, dass du es in so einer Stadt nicht machen kannst, die fahren ja auch nicht zum ersten Mal darunter, ne?
Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss ja jeder in Como wissen,
ist ein anderes Datum.
Das Lombardei-Rundfahrt, ja, das ist die einzige Erklärung. Und dass ich da an dem Tag nicht auf die Strecke zu fahren habe.
Ja, also da steht ganz klar der Veranstalter in der Verantwortung. Und ja, da muss die UCI dann halt auch mal reingehen und einen Katalog erstellen, einen Strafenkatalog, die dann einfach, das immer heißt, entweder finanziell oder mit einem Punktesystem, wo du auch da wieder sagst, okay, gut, wenn es weiter so geht, dann verliert der Veranstalter halt seinen World-Tour-Status oder auch wenn es bei Lombardei-Rundfahrt sicherlich schwer ist, weil es ein Monument ist, aber dass es nicht so einfach ist, solche Dinge einfach zu vergessen und im nächsten Jahr kann es wieder passieren. Das darf nicht passieren. Ja. Gut, Themenwechsel,
bleiben wir vielleicht in Como oder an den norditalienischen Seen. WM-Roulette. Die Italiener sind, ich habe schon Varese gehört, ich habe schon Sardinien gehört.
Ich sage Sachsenring.
Wird die WM noch stattfinden dieses Jahr?
Sachsenring.
Ich sage auch Sachsenring.
Im Zweifel immer Sachsenring.
Ich habe jetzt nichts weiter gehört, außer dieses Gerücht, was halt schon seit Wochen im Umlauf war, was aber eigentlich auch dementiert wurde, dass es irgendwie in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Da gab es wohl eine Absage von Seiten der möglichen Veranstalter. Und dann hieß es eigentlich, nach dieser Absage hieß es eigentlich, ja, es wird in der Schweiz stattfinden, jetzt findet es doch nicht statt. Diese ganzen Vorschläge, die jetzt irgendwie durch die Medien gingen, die kamen ja auch nicht von irgendeiner offiziellen Stelle, sondern das waren eigentlich auch wieder so ein paar Konstrukte irgendwelcher Journalisten oder lokalen Veranstalter. Wundert mich ehrlich gesagt, dass da auch noch nicht der BDR oder der Veranstalter vom Sachsenring den Namen mit reingeworfen hat.
Die sind schon dran, Stoffi, keine Sorge.
Ja, ich bin gespannt. Also, für die UCI ist natürlich eine Katastrophe, wenn es nicht stattfindet. Für mich persönlich, ich fände es gar nicht so verkehrt.
Weltmeister.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich sehe das für alle Meisterschaften ja auch eigentlich so, ne? Warum nicht einfach das mal auszufallen? Also dem Einzigen, der dem Schaden entsteht, ist letztendlich der UCI. Vielleicht können die es gar nicht finanziell ausfallen lassen. Vielleicht sind sie dann pleite sonst, das wäre ja auch mal was.
Wo kommen da die Einnahmen her?
Revolution, Revolution.
Ja, aber ich meine, es gab ja auch irgendwo mal die Meldung, dass die in den April verlegt wird. Also dann holst du eine Weltmeisterschaft im April nächsten Jahres nach oder wie. Und dann gibt es zwei Weltmeisterschaften in einem Jahr. Also dann kann ich es doch lieber mal ganz sein lassen.
Ja, wirklich.
Ist jetzt einfach nur meine Meinung, ne? Keine Ahnung.
Ist das April-Ding dieses Lüttich-Bastogne-Ding oder was da war?
Nee, sollte dann einfach in der Schweiz im April stattfinden.
Ja, top. Okay.
Machen wir so. Abgesegnet.
Naja, gut, ja. Also ich habe ja auch so jetzt mal so rein intuitiv würde ich sagen, die muss eigentlich stattfinden dieses Jahr. Also würde ich jetzt auch der UCI nicht zutrauen, die einfach ausfallen zu lassen. Irgendein Trottel wird sich noch bereit erklären. Wisst ihr, woran es jetzt in der Schweiz letztendlich gescheitert ist? Das war ja doch irgendwie relativ klar, die Aussage, dass man es machen will noch.
Ja, die regionalen Bedingungen, oder? Also das Kanton, die Corona-Maßnahmen, glaube ich, oder sind die nicht so weit öffnen konnten, dass es möglich war, die Veranstaltung durchzuführen, oder? So habe ich es zumindest verstanden.
Ich hab gar keine offizielle Meldung da irgendwie zu gelesen.
Kein Bock.
Nee, also es interessiert mich dann also erstmal
nein,
nicht
nein,
im
nein,
Detail,
nein, nein,
warum
nein,
es ausgefallen
meine, die Schweizer
ist.
Kein, ich meine, die Schweizer kein Bock.
Ja, kann auch sein. Aber wenn ich mir drüber nachdenke, wenn es da nicht vorher schon irgendwie einen Plan B gab, der jetzt ein bisschen länger in der Mache ist, also jetzt einen Veranstalter für so ein Event zu finden, da ist ja nicht eben nur ein Straßenrennen der Profis, da sind alle Altersklassen, alle Rennklassen, Frauen, Männer fahren dann Straßenrennen und ein Zeitfahren, also so schnell dafür jetzt einen Ersatzort zu finden, wo es erlaubt sein könnte, sehe ich jetzt eher ehrlich gesagt nicht. Aber
nur im Sachsenring halt.
Nur im Sachsenring.
Wenn wir es dann oft genug sagen.
Kriteriumsweltmeister kann das dann, kann da ausgefahren
genau.
werden.
Ja, Mann. Okay. Ja, ey, lass mal kurz diesen Wutbürger-Podcast mit ein paar positiven Dingen noch aufhellen, was den Rennbetrieb der vergangenen Woche betrifft.
Soll ich?
Alle meine Lieblingsfahrer haben gewonnen. Du darfst auch gleich.
Okay.
George Bennett hat gewonnen, Gran Premio Piemonte. Sepp Kuss hat gewonnen. Und Lennart Kemner hat gewonnen bei der Dauphiné. Richtig cool.
Alles Kinder.
Und Manny Buchmann schien auch in Form zu sein. Also Form geht in die richtige Richtung Tour de France.
Einmal ums
Ja,
Franz
eigentlich
Brötchen.
Schon. Was? Ja, jetzt haben wir ja noch eine Woche Zeit. Ne? Überlegt euch mal.
Hey, nächste Woche müssen
nächste
wir
Woche.
Die komplette Tour de France prognostizieren.
Nicht die komplette. Wir geben nur einen Tipp ab und dann haben wir ja ein paar Folgen während der Tour.
Ja, okay.
Haben wir, glaube ich, auch einen Gast
Chris
nächste Woche, der vielleicht noch ein bisschen was zur Tour sagen kann oder erzählen kann.
Wer denn, Stauffi?
Ja,
Chris Froome.
Also ganz ehrlich, ich will ja hier im Besenwagen keine Versprechung mehr machen, die ich eventuell nicht einhalten kann. Deswegen
du teasst
eventuell. Schon, ja. Auch einer, der mal die Tour gefahren ist.
Ich bin doch schon zu Gast. Glaubst.
Ja, ja. Du kannst ja
noch
auch nächste Woche was sagen.
Halt.
Ja, was heute sind auch war auch ein Radrennen, wo ich mich gefreut habe. Zwischenzeitlich dachte ich, boah, cool, das kann sogar noch ein richtig gutes Ergebnis werden.
Als Philipp Walsleben in der Spitzengruppe war.
Als Philipp Walsleben 20 Kilometer vor Ziel noch in der Dreimann-Spitzengruppe war. Er hat es schon mal angesprochen hier bei uns. Vielleicht war das Rennen doch noch ein bisschen zu lang für seine.
Stimmt. Nicht.
Nee, ich habe ja den Rennbericht und anscheinend hat Visconti von Anfang an das Ding sehr seriös angenommen da und hatte das Ziel, ins Ziel zu kommen. Und daher sind die von Anfang an richtig sportlich gefahren, meinte der. Also war wohl schon richtig, richtig schnell einfach auch in der Gruppe. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er so weit kommt. Finde ich natürlich gut. Von daher manchmal hilft Training anscheinend auch. Von daher, ich nehme gerne Coaching-Anfragen an.
Ja, gut, man muss sagen, so 41. ist er jetzt hinten raus geworden. Sind noch ein paar vorbeigefahren, aber immerhin.
Ja, also das Rennen, glaube ich, bist du das mal gefahren? Also ich finde allein, allein durchfahren kann man schon eine Medaille für bekommen. Weil der Rundkurs ist echt ranzig.
Das ist auch schwer,
das
ne?
geht dieses
ja,
Ding hoch,
Arsch,
wo letztes Jahr beim Giro der Prolog war, ne?
Ja, genau, das ist so steil, Mann.
Ist so ekelhaft, ja.
Hoch, fünf Mal irgendwie so. Also es ist halt nicht geil. Und gestern wurde bei uns auch schön noch die Videos geteilt von Jan Ullrich, als er da gewonnen hat. Mhm, als er da Krafttraining gemacht hat, so schön mit 42, 23 oder sowas.
Wobei ich dann auch schon wieder gelesen habe, die Bestzeiten, irgendwie so die 10 oder 15 besten Zeiten, die da je gefahren wurden, und Roglic ist da doch mit Abstand vorne. Aber der auch im Zeitfahren, ne? Glaube ich, da ist er da in diesem 7-Kilometer-Zeitfahren da hochgestrahlt.
Ja, okay. Ja, die fahren natürlich in dem Rennen das erste Mal, oder das erste Mal, die fahren dann am Ende des Rennens da immer schneller. Da bist du natürlich auch ein bisschen vorermüdet, sag ich mal, wenn du da schon vorher 170, 160 Kilometer gefahren hast, bevor es da ins Finale geht und nicht eben so ein 5 Kilometer einrollen vor dem Ding.
Da kann
aber ja, wenn man sich das anguckt, dann will man auf jeden Fall, also ich will da auf jeden Fall nie mitfahren, wenn ich mir diesen Berg da angucke. Das ist so, ich glaube, der Albtraum von einem Berg, oder? Also so wirklich steil geradeaus, ohne Kurven. Ja,
ist schon, du fährst halt auch rein und denkst so, erst übermütig, ja geil, geht ja doch was. Und dann wird er halt nirgendwo flacher, sondern immer steiler und dann stirbst du so ganz langsam und das jedes Mal aufs Neue. Das ist nicht geil.
Ja, ein Fahrer hier von Corso war auch auf gutem Weg, das Ding heute zu gewinnen, ist dann auch noch mit 30 Sekunden Vorsprung unten reingefahren, wird am Ende Zweiter. Joao Almeida fährt eine ganz gute Saison eigentlich für einen Neoprofi. Steht so ein bisschen im Schatten von Remco Evenepoel, aber noch ein überragendes Ergebnis jetzt für so einen jungen Fahrer. Krasse Attacke auch gebracht, so, ne? Irgendwie die letzte Runde dann alleine gefahren und ich dachte echt, das müsste reichen, weil der auch in der Runde davor super stark an den Berg gefahren ist, aber hinten kam dann irgendwie, den ich gar nicht mehr so stark eingeschätzt hatte, dieser auch haben wir schon hier drüber geredet. Vlasov kam von hinten, hat ihn noch abgefangen und er ist dann leider nur Zweiter geworden.
Geht auf jeden Fall vorwärts. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Man hat ja, wie gesagt, den Überblick ein bisschen verloren. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder nur noch die Tour.
Ich habe noch ein Radrennen heute geguckt.
Wallonie noch?
Das läuft gerade noch. Ja, Wallonie lief noch.
Da hat Sam Bennett gewonnen.
Da war jetzt nichts Besonderes dabei, außer dass sie mal auf der Straße geblieben sind heute. Und Tour de Limousin findet gerade noch statt. Und da fährt auch einer dabei mit, der hier schon mal im Besenwagen mit dabei war. Und wo ich auch dachte, der fährt da heute ganz vorne mit rein. 2 Kilometer vom Ziel hat er noch 4 Teamkollegen vor sich. Dachte ich, sieht alles nach einem Sprint aus. Max Kanter kam dann doch nicht so zum Sprint einer größeren Gruppe, aber der hat ja jetzt nach einer langen Leidensphase mit seinen Knieverletzungen, war jetzt schon dreimal im Podium bei der Czech Cycling Tour, und dann hatte ich vielleicht gehofft, dass er heute da mal nochmal vorne reinfahren kann, aber irgendwie war das eine ganz komische Anfahrt. Ich weiß nicht, Paul, bist du da mal gefahren, Tour de Limousin?
Nee, nie.
Oh, das ist so auch ein Albtraumrennen irgendwie. Ist nie flach, immer kurvenreich, bremst eigentlich jedes Mal wieder auf unter 20 km/h, fährst dann links direkt wieder im Berg rein. Musste ich auch mal fahren. Keine guten Erinnerungen an das Rennen. Aber ja, die ersten Tour-Teams stehen jetzt schon fest, ne? Mhm. Wo wir jetzt hier schon bei ehemaligen Besenwagen-Insassen sind. Max Wahlscheid fährt.
Damit habe ich mich gar nicht beschäftigt.
Habe ich auch gelesen heute, war ich auch fast überrascht. Aber NTT mit Max Wahlscheid am Start und mit
sprintlastiges Team.
Wollte ich gerade sagen, mit irgendwie einigen Sprintern im Aufgebot. Aber Wallgren auch noch drin. Boasson Hagen, die zwei sind ja dann eher die Klassikerfraktion. Ist irgendeiner drin, der im Berghof fahren kann?
Pozzo Vivo.
Ah, ja, Kreuziger.
Und Kreuziger, ja. Jo. Ja, ist echt krass, ne? Also immer, ich habe heute 2 Rennen parallel geguckt, musste dann irgendwann auf Pause machen bei dem einen Rennen, erst das eine zu Ende gucken, dann das andere nachholen. Vorher schon ein Rennen geguckt. Man kommt nicht so richtig mit, wenn man
das ist schon schwierig,
nur einen Bildschirm hat, auf jeden Fall.
Was ist denn noch? Ist noch irgendwas Fettes vor der Tour?
Deutsche Meisterschaften.
Yes, stimmt.
Auf dem Sachsenring.
Endlich wieder Sachsenring. Kann man das mal live gucken irgendwo vielleicht am Wochenende?
Ja, ich kann Facebook live machen. Oder Insta live.
Bitte, ich bitte darum. Die U23 ja. fährt jetzt mit der Elite mit, ne?
Nee, das ist einfach KT-Fahrer und Bundesliga-Team.
Naja, okay, alles klar. Ja. Baller ist dabei.
Aber ja.
Ja, ich, aber keine Ahnung, das ist auch so ein, müssen wir das jetzt eigentlich ausfahren oder sollen wir einfach Lennart Kemner das Meistertrikot geben?
Ja, können wir eigentlich machen.
Ich finde, wir geben es direkt Lennart,
das
ist auch bei
der
Tour.
Was heißt wir? Im Endeffekt kann ja hier Max Schachmann
ja, so,
das einfach abgeben.
Paul ist doch jetzt da, Paul ist doch da jetzt geübt, können wir uns doch als Sportschildleiter da einen Tag vorher zusammensetzen?
Muss einfach entscheiden.
Ja. Einfach entscheiden, oder?
Protest, ja, und können alle wieder nach Hause fahren.
Ja, aber ey, ich habe
ja,
gedacht,
also,
vielleicht.
Ist auf jeden Fall mein großer Favorit. Jetzt nicht nur nach der, also eigentlich nach dem Ausscheiden von Max Schachmann leider, als Top-Favorit jetzt am Start, aber auch nach dem Sieg bei der Dauphiné und ich glaube, Bora sucht sich da ehrlich gesagt schon vorher aus, wer da gewinnen will, wenn da jetzt nicht ein Manny Bookman irgendwie sagt, ich will die Tour gerne im Meistertrikot fahren.
Ich glaube, der fährt ja gar nicht mit. Der hat das letztes Jahr ja schon ausgelassen, um in der Höhe zu sein, noch vor der Tour. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich auch schon gelesen, dass er es wieder so macht.
Und aber meine Frage, ist eigentlich Schachmann wirklich komplett raus für die Tour? Oder was meint ihr vorher?
Der hat Schlüsselbein gebrochen, ich weiß jetzt nicht.
Der fährt schon auf der Rolle, ne?
Ganz durch ist, ja, aber es ist fraglich. Also heute habe ich noch gelesen, dass es sehr schwierig für ihn sein wird, da am Start zu stehen.
Also er ist ja auch noch ins Ziel gefahren. Ich musste da ja so ein bisschen, ich habe ja ganz frische Erfahrungen damit. Nach meinem Schlüsselbeinbruch bin ich auch noch 30 Kilometer nach Hause gefahren, dachte eigentlich gar nicht, dass irgendwas gebrochen ist. Und ich war an Tag 9 nach der OP wieder draußen auf dem Rad. Und nach 2 Wochen habe ich eigentlich nichts mehr gemerkt. Aber, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, der ist raus. Für die deutsche Meisterschaft auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß noch damals, als Toni Martin im gelben Trikot gestürzt ist bei der Tour, es war ein Tag vom Ruhetag, wo wir gesagt haben, der fliegt mir jetzt ganz schnell nach Hamburg geflogen, operiert und kommt dann am Dienstag wieder und fährt weiter.
Ja, okay.
Rein theoretisch
kann man halt machen, ne? Also ich kann da immer Dirk Tenner zitieren. Du hast da 7 winkelstabile Schrauben drin, das hält auf jeden Fall, kannst machen, was du willst.
Ja, das Risiko, was dann, also ich weiß, er wurde ja gar nicht operiert, oder?
Ja, wenn er nicht operiert wurde, kann er es eigentlich nicht machen. Also wenn es wirklich ein Bruch ist, ja. Und der also wenn das
gelesen.
Wenn das Ding durch ist, es kann natürlich nur ein Haarriss sein und dann ist es halt irgendwo gefährlich. Aber wenn das Ding durch ist, dann kannst du auf gar keinen Fall irgendwie Rennen fahren damit. Ohne eine OP.
Ach, ich glaube hier. Wie hieß er nochmal, der Kollege von CSC? Der ist doch schon mal die ganze,
Hamilton.
Die halbe Tour noch mitgeschlossen.
Nee, das war,
wir brauchen ein Schlüsselbein gefahren.
Das war der Giro.
Der hat auch eine Extraladung drin gehabt, der ballert egal.
Ja, scheiße, kann man jetzt mal hier sagen an der Stelle. Wäre cool, wenn alle fit am Start stehen würden.
Ich hoffe ja so ein bisschen noch, dass jetzt nochmal kurz zum Sachsenring zurück, weil es mich mehr interessiert als der Rest. Dass es irgendwie so läuft, dass noch Burgi übrig bleibt am Schluss von Bora.
Nee, das passiert nicht.
Ja, ich glaube, Burgi ist in der Hierarchie jetzt da. Der war schon ganz oben. Der war ja schon deutscher Meister.
Ja, stimmt.
Das hört sich jetzt auch so blöd an, ne? Bora kann sich aussuchen, wer gewinnt, aber die haben natürlich einfach mal jetzt immer noch, trotz der Ausfälle, 8 Fahrer am Start. Und einfach durch die zahlenmäßige Überlegenheit wird das für andere Fahrer ganz, ganz schwierig, gegen die zu fahren. Ja, da sind die meisten Teams ja echt nur mit 1, 2, 3 Fahrern am Start. Sunweb hat noch irgendwie die Devo-Jungs dabei.
Ich sag, ein KT-Fahrer gewinnt.
Echt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Da finde ich, ist der Leistungsunterschied einfach noch zu krass. So. Ich glaube einfach, die fahren das Ding von vorne da auseinander.
Also mal ganz ehrlich,
ja gut, manchmal kommst du ja mit so komischen Ideen.
Das war eine Vision, war das.
Kannst dich übrigens schon darauf vorbereiten, wenn du bei der Tour irgendwelche gravierenden Fehler machst, wie die Kommentatoren, die das jetzt gerade aktuell machen. Dann gibt es Ärger. Dann kriegst du hier einen Rant aus, im Besenwagen. Nee,
so Bookman-Sachen kannst du machen, aber vielleicht...
Gab es dazu Einsendung oder was?
Nein, aber mir ist es aufgefallen, dass immer wieder Experten
so
vollkommen daneben liegen bei dem, was sie sagen. Wirst du mich grüßen? Hast du bis jetzt noch nie gemacht.
Grüße an Andi Stauf.
Ja, ich möchte auch
grüßen. Der übrigens Andreas heißt.
Habt ihr den neuen Carsharing-Service mitbekommen? Werbung bei Eurosport? Pogacar?
Basti, du musst dir mal die GCN-App runterladen, da brauchst du keine Werbung zu gucken.
Das war nicht Werbung, sie haben einfach Pogacar gesagt.
Ach so,
also Pogacar. Jetzt habe ich verstanden. Pogacar.
Also Gregory Rast finde ich immer noch besser als Pogacar.
Ja, das ist stimmt. Ja.
Nee, Pogacar finde ich schon gut.
Pogacar oder Gregory Rast.
Das macht man doch mit Absicht, oder?
Ich sag ja auch, dass das halt sowas wie ein interner Wettkampf ist. Ja. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Also wenn wir dazu mal jemanden von den Jungs interviewen könnten, ich bin offen dafür.
Ist es nur bei den Eurosport Jungs so eine Wette oder? Die ARD ist ja doch ziemlich korrekt.
Ich habe von der ARD keine Ahnung.
Außer Paul.
Ich werde ja auch intern gerügt, wenn ich irgendwas auf Französisch falsch sage. Dessen sage ich ja die ganzen Schlossnamen und Ortsnamen nicht. Müssen wir darauf achten. Sobald irgendwie ein Ort kommt oder sowas und ich könnte was dazu sagen, sage ich nichts, wo ich den Namen nicht aussprechen kann.
Ja, dein Kollege, der ist da
Fuchs
schon sehr korrekt.
Sein.
Dein Kollege ist da schon sehr korrekt.
Er versucht mir manchmal auch so ein bisschen, fortzuführen, aber da schwinge ich dann raus.
Ich meine, es ist auch schwer, ne? Muss man auch jetzt mal sagen. So, wenn ich jetzt hauptamtlich irgendwie Radsportkommentator wäre, ich meine, dann muss er schon mal so bei den schwierigen Namen hingehen und dir irgendwie den auch in der Landessprache mal vorsprechen lassen oder so. Und ich habe jetzt auch letztes Mal einen Fehler gemacht, weil FISMA stimmt tatsächlich wahrscheinlich, habe ich mittlerweile rausgefunden. Jumbo FISMA scheint zu stimmen.
Die Aussprache ist ja die eine Sache. Ja. Aber wenn man sich als Experte irgendwo vor das Mikrofon setzt, okay, da muss ich jetzt vorsichtig sein.
Wir alle.
Da sollte man schon wissen, worüber man da gerade redet. Also ich finde, wenn man dann sagt, Mark Cavendish, oh, jetzt geht er hier fliegen schon so früh, ja, die Zeiten von Mark Cavendish sind vorbei und er hat davor 40 Kilometer Führungsarbeit für Phil Bauhaus geleistet, dann frage ich mich schon, was macht er da?
Der redet halt einfach nur,
wenn
der kommentiert
das
aktuelle Geschehen.
Ja, aber du musst doch dann erklären können, warum er da gerade abfällt und was da überhaupt passiert im Rennen, das musst du doch eigentlich wissen. Also das weiß man ja auch, sollte man wissen und das weiß man auch eigentlich.
Sollte man dem Zuschauer halt auch so erklären, dass es einerseits rafft und andererseits halt richtig rafft.
Und so schwer sind die Fahrer jetzt auch nicht wiederzuerkennen, ja. Wenn man ein paar Radrennen geguckt hat, dann weiß man auch, wie ein Evenepoel aussieht. Und dann muss man nicht immer erst warten, bis die Nummer irgendwo zu sehen ist. Oder ich meine, Paul, du kannst ja jetzt noch mal sagen, wie das dann ist, wenn man tatsächlich in so einer kleinen Kabine da sitzt. Habt ihr da vielleicht so schlechte Bildschirme oder woran liegt das?
Nee, also zumindest wir da im Studio in Saarbrücken haben normal große Bildschirme, also normalen Fernseher. Und da vor Ort, jetzt wenn du in der
60
Sprecher...
Zoll.
Nee, 100. Wenn du in der Kabine sitzt bei der Tour, die sind schon klein. Und wenn das Licht dann irgendwie schlecht reinkommt, kann es schon sein, dass du mal schlecht siehst. Also das kann wirklich sein, ne? Aber die Jungs sitzen jetzt ja auch irgendwo bei sich zu Hause oder in München oder keine Ahnung, also die haben jetzt auch einen normalen Bildschirm und ja, also ich weiß, was du meinst und normalerweise erkennt man das auch und ich würde auch eher immer nichts sagen, bevor ich was Falsches sage, also bei Fahrrad kennen gerade, so wenn man sich zu 100%
ja, irgendwie,
nicht
also
sicher
Tour,
ist.
So. Tour de Wallonie, das ist gerade, weiß ich nicht, was da abgeht, aber da, jeden Tag, da könnte ich mir die Haare raufen, wenn da so Aussagen kommen. Naja.
Wenigstens geht es anderen Leuten auch noch so. Ich denke mir manchmal, bin ich eigentlich so judgmental Bitch oder aber.
Ja, bist du, aber. Ja. Aber hast natürlich recht.
Ja. Was macht eigentlich Tom Pidcock? Habe ich mir vor längerer Zeit schon mal aufgeschrieben. Und
kann ich dir sagen,
ich dachte mir schon, dass du das weißt, weil der Grund meiner Frage oder warum sie aufkam, ist, dass er mir halt in Social Media immer mal wieder vor Augen geführt wird und dass er ja eigentlich mal so vor 2 bis 3 Jahren als Ultra-Nachwuchstalent gehandelt wurde und ich die ganze Zeit irgendwie warte, wann sehen wir den auf der Straße? Aber er hat keinen Bock, so richtig, ne?
Genau, also ich glaube, der hätte schon längst bei Ineos unterschreiben können, soweit ich weiß, und auch bei anderen Teams gehe ich mal von aus, aber der will halt weiter Mountainbike fahren, Cross und sein Ding da machen. Ich meine, der hat ja alle Teams, sowohl Straße, Mountainbike als auch Cross um sich aufgebaut, gute Sponsoren und
erklär nochmal kurz, wer das ist, bevor wir hier ins Blaue labern.
Genau, weil also
Tom viele Pidcock haben den Namen ist, wahrscheinlich noch nicht gehört.
Genau, Tom Pidcock ist U23 Cross-Weltmeister, Junioren-Cross-Weltmeister, Junioren-Zeitfahr-Weltmeister, Zweiter bei der WM geworden, dieses Jahr bei den Profis im Cross und einer der krassesten Talente, die es da draußen so gibt.
Ist ein Brite?
Egal, genau, ist ein Brite, egal was du dem vom Rad gibst. Vielleicht so groß wie Basti, aber halt, der kann alles, der hat auch OB-Junioren geworden.
Wer so ich glaub, groß OB U23 ist wie ich auch. Und Zeitfahr-Weltmeister wird, ist sowieso erstmal richtig heftig. Das ist unfassbar. Ja. Damals dachte ich mir so, was geht hier eigentlich ab? Da habe ich den so richtig erst erlebt. Und jetzt muss man so dazu sagen, was du schon gesagt hast, was er um sich aufgebaut hat, irgendwie so die coolsten Sponsoren. Specialized, Red Bull sponsert ihn, dann wird er irgendwie von Marp gesponsert und hat sich da sein eigenes Team so ein bisschen gebastelt.
Aber, ja, also ja? Das Team, was da jetzt um ihn herum aufgebaut worden ist, das hat, glaube ich, auch seine Managementagentur für ihn kreiert. Das gab es, glaube ich, auch vorher schon. Der ist da noch letztes Jahr für das Nachwuchsteam von Wiggins gefahren.
Genau.
Das hat er dann zugemacht Ende letzten Jahres.
Na gut, aber das gehört ja auch dem Management von ihm. Das ist war ja.
Genau. Und dann hat er sich eben dafür entschieden, noch nicht zu den Profis aufzusteigen und eben noch ein Jahr mindestens weiter in der U23 zu bleiben. Und braucht dann halt ein neues Team und da haben die das dann kurzerhand selbst gemacht und um ihn herum aufgebaut, dass er eben seine Disziplinen wie Mountainbike und Cross dann noch auch nach seinem Gusto fahren kann.
Also wer jetzt Tom Pidcock noch nicht auf dem Schirm hatte, hat es vielleicht jetzt. Sollte jetzt keine Werbung oder so sein, aber es war einfach, kam mir irgendwie vor 2 Wochen mal in den Kopf. Hat
doch, ist eine Werbung. Mit dem Pidcock 20 kriegst du jetzt bei Specialized 20%.
Genau.
Gib mal einen Klapp wahrscheinlich sogar. Pidcock, alles groß geschrieben.
Aber hat einer von euch oder Paul, hast du irgendwelche Infos, ob er das denn wirklich noch will? Kommt er noch auf die Straße oder?
Ja, ja. Also das war so, keine Ahnung, was Infos, aber das, was ich so das letzte Mal auch so gehört habe, irgendwie von seinem Management, aber ist jetzt auch schon ein Jahr her, aber ich wüsste nicht, warum das Ziel ein anderes sein sollte. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen so von den Bedingungen ab. Ist dann wahrscheinlich so wie bei Mathieu van der Poel, der halt auch gerne weiter alles machen möchte. Oder wie bei Wout van Aert. Und ich glaube, die Teams sind mittlerweile auch bereit, so einen Deal einzugehen, weil sie natürlich sehen, dass es noch eine weitere Werbefläche ist. Plus, dass es auf jeden Fall nicht unbedingt dafür sorgt, dass ein Rennfahrer schlechter unterwegs ist, sondern eher wahrscheinlich sogar noch leistungsfördernd ist.
Ich bin mir gerade mal auf seiner Instagram-Seite, ist eigentlich dieser größtenteils auf dem Mountainbike unterwegs auf jeden Fall. Ne? Ist noch auch gar kein Straßenrennen gefahren.
Hm. Nee.
Der ist gab's natürlich nicht so viel. Aber
sind auch schon ein paar Zeitfahrvideos. Er hat auch eine ziemlich geile Position auf dem Zeitfahrrad. Habe ich mir gesaved als Anschauungsmaterial.
Ja, ist auch im Gegensatz zu dir dann vielleicht auch gleich groß, aber der ist halt auch nicht 1,50 Meter breit, so wie
genau,
du.
Genau, richtig. ja, Andi, du bist total scharf auf Envy-Reifen. Erzähl warum.
Ich habe das mal aufgeschrieben, ne? Wer es noch nicht weiß, Envy wurde ja von tatsächlich dem wem gehört denn Mavic jetzt nochmal? Das war doch nicht so ganz klar, ne?
Genau.
Auf jeden Fall
ich
haben
dachte
die denselben.
Ja, Envy gehört Mavic, aber das ist gar nicht so.
Ja. Yeah. Aber schon irgendwie unter einem Haus sind die, in meinem Haus.
Walmart, ne? Alles gehört Walmart.
Ja, alles gehört Walmart.
Oder Kentucky Fried
Chicken. Und die haben jetzt, nachdem dann halt Mavic gesagt hat, wir sind pleite, eine der großen Innovationen von Mavic aus der Schublade ausgepackt und machen jetzt passend zum Laufrad selber Reifen. Und hat irgendwie so einen Aero-Reifen. Paul, hast du das mitbekommen?
Ja, habe ich als Werbung irgendwo reingeboxt bekommen bei irgendeinem anderen.
Was hältst du davon?
Keine Ahnung, Mann.
Also, man muss sagen, Specialized macht es ja auch.
Ja,
ich weiß es nicht. Ihr könnt euch das alles komplett abschminken. Es gibt jetzt das, was wir vor ein paar Monaten, habe ich das hier noch im Podcast gesagt, was der beste Reifen ist. Und eine Woche später gab es den als Fahrradreifen. Goodyear Eagle F1. Gibt's jetzt, habe ich schon so in Posts gesehen und diese Woche habe ich den mal so aufgezogen, das erste Mal gesehen in einem Post auf dem Fahrrad. Brauche nichts mehr anderes fahren. Wenn ich jetzt demnächst meinen Clincher-Satz habe, Goodyear Eagle F1 kommt da drauf, nichts anderes.
Ja, mach.
Ja, und Andi, du willst so einen Envy-Laufradsatz mit Aero-Reifen?
Ja, ich weiß nicht so. Ich weiß jetzt, also ich habe jetzt noch da nicht ganz rausgefunden, ob Envy jetzt die Reifen tatsächlich selber produziert oder ob die das jetzt irgendwo produzieren lassen. Ja? Und wie viel Entwicklung ist da jetzt dahinter oder ist das tatsächlich jetzt irgendwie nur so ein Marketing-Gag? Oder ja, die nehmen einfach irgendeinen Reifen, den es schon gibt, machen da ihren Namen drauf und verkaufen es jetzt irgendwie als tolle Innovation. Weiß man ja nie so genau. Muss man mal abwarten, bis das mal irgendwie jemand ausprobiert hat.
Wie, du hast?
Aber ich musste da natürlich direkt an Mavic denken, so. Die ja damals dann damit anfing. Aber wie schon gesagt, ne, Specialized macht auch eigene Reifen, die auch ganz gut sein sollen. Von daher kann sein. Gibt es halt noch jemanden mehr auf dem Reifenmarkt. Früher gab es eigentlich nur Schwalbe oder Conti.
Michelin.
Mittlerweile hast du ja schon eine Auswahl. Ja, ganz ehrlich, wäre es mal Michelin gefahren.
Na, diejenige, die eine blaue, gelbe oder rote Wand haben wollte. Oder einen Reifen halt.
Mit Mint.
Mit Mint, genau.
Ja, das stimmt, ja.
Gut, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil der mysteriöse Gast, über den wurde ich noch nicht informiert.
Der ist dann so wie du jetzt gerade, so dunkel, sodass man ihn nicht sieht hier im...
Ihr habt mich ja eh schon kaum gesehen, wo ich mein neues geiles Noise-Canceling-Shield hier habe.
Weißt du, an was mich das erinnert und an was ich hier auch nochmal, ich wollte mal wieder so ein Media-Tipp abgeben. Ich glaube, habe ich schon irgendwann mal, aber hat einer von euch schon mal Tour de Pharmacy geguckt?
Nee.
Wisst ihr, was das ist?
Ja.
Ja, ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen und finde es ganz, es ist sehr speziell. Man muss es schon mögen, den Humor, aber da ist auch, genauso wie Paul jetzt hier in unserem Zoom-Chat sehr abgedunkelt ist, spielt Lance Armstrong unter anderem mit und gibt da so vertrauliche Interviews und soll eigentlich verpixelt werden und so weiter, aber wird dann nicht so richtig verpixelt und dann kriegt er irgendwie so ein Tuch übergeworfen und man sieht die ganze Zeit, dass das ist. Ganz witzige Satire-Film über den Radsport, unter anderem mit John Cena und unserem großen Freund Jeff Goldblum. Mike Tyson spielt auch mit. Ist ein ganz gutes Line-Up auf jeden Fall, aber sehr extrem hart
aber quatschiger Humor. Was macht Mike Tyson da drin?
Ja, guck den Film an. Den gibt's auf YouTube auf jeden Fall irgendwie zu gucken. Zwar in relativ, ich glaube, in ein bisschen schlechterer Qualität, aber geht um die Tour de France auf jeden Fall im erweiterten Sinne.
Ist aus 2017.
Ja, ja.
Krass.
Geht aber um eine Tour de France aus der Vergangenheit.
Egal, wie das heißt, die für HBO produzierte Mockumentary, ich wusste gar nicht, das ist so ein Wort.
Mockumentary.
Das heißt auch nicht so.
Mockumentary. Was ist eine Mockumentary?
Mocking ist sich über was lustig machen.
Alter, da präge ich mir den Mund beim Sprechen. Ja.
Orlando Bloom spielt mit.
Ey, wie geil ist denn das, Mann? Okay, gut,
Kevin Bacon, angucken, ja. Danny Glover.
Danny Glover, geiler Name, ey.
Schön, dass man sich über einen Radsport lustig machen kann.
Ja,
David
komm.
Dix.
Ich habe auch noch einen Social-Media-Tipp mal wieder.
Ey, geil.
Das ist wieder ein Twitter-Account, leider. Oder was heißt leider? Heißt @NairoInGreen.
Den kenne ich, ja. Der ist geil, ja.
Und der Typ ist, man weiß nicht, wer er ist, aber er ist auf jeden Fall ein Hardcore-Fan von Nairo Quintana. macht da alle möglichen Memes, Videos, schneidet die selbst. Und das finde ich mega witzig. Geil ist auch der Ort, den er da angibt. In the first echelon. Ist einfach guter Humor hat er. Kann man sich mal angucken.
Gute Musik auch.
At Nairo in Green.
Haben wir noch was zu klären eigentlich? Oder sind wir tatsächlich erstmal durch? Kann Paul
ja, wir haben immer noch nicht, wollten wir nicht eigentlich noch über... Wir haben jetzt waren wir schon bei Reifen, jetzt haben wir nicht, immer noch nicht über meine Anliegen gesprochen, den tollen Sattel und eigentlich wollten wir auch noch über das Canyon reden, also unsere Cliffhanger vom letzten Mal, die werfen wir jetzt noch mal eine Folge weiter.
Ja, welches Canyon überhaupt?
Genau, welches Canyon überhaupt?
Okay, gut, somit... Tschüss.
Ich habe schon eine Blackmail bekommen auch von Canyon.
Wirklich?
Ja.
Was haben die denn gesagt?
Ich kenne entfernt so einen Entwickler, den Bifang. Und der schrieb so, er hört ja immer die Folgen und er hat das auch gehört und er findet es ja nicht so gut, dass wir über bisschen so über Canyon lästern, weil das stimmt auch gar nicht. Die haben eigentlich voll den Entwicklungsvorteil. Die waren einfach schon so früh so weit, dass sie jetzt noch immer,
das stimmt,
immer
ja,
vorne dran sind. Ja gut, finde ich jetzt so ein bisschen fantasiert auch.
Nee, das ist tatsächlich so. Also,
Stimmt, mit dem Lenker. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja, genau, das machen wir nächste Folge.
Also das Airroad von Canyon, das war wirklich mal eine Zeit lang richtig schnell. Und eben auch lange. Jetzt, ich glaube, jetzt am 18. August 2020 gibt es, glaube ich, ein, zwei Räder, die auf jeden Fall schneller sind, vielleicht auch mehr. Aber Canyon hat jetzt eben auch lange nichts Neues machen müssen, weil die echt ein Jahr auch mit dem Rad, ich weiß noch, bei den Rennen in Katar fällt das ja immer besonders auf, was Aerodynamik angeht. Damals Katusha noch auf Canyon unterwegs, den da auch ganz gut um die Ohren gefahren ist. Also das ist jetzt, da ist schon was dran.
Ist aller Ehren wert.
Aber, und man kann ja jetzt auch mal ein Lob aussprechen an Canyon, ne? Also die Räder sehen ja schon ganz schön aus eigentlich. Oder haben wir das auch, waren da auch, was das Design angeht, irgendwie ein bisschen der Zeit voraus? Oder eine der ersten, die da ansehnliche Räder gemacht haben? Aber ja, hat halt auch jeder, ne? Das ist immer noch der,
genau,
das, was der Basti nicht so mag. Aber gut, und tut mir leid mit dem Grail, da kann man einfach nichts Schönes, da kann man nichts dran lasten, ne?
Nee, also wenn der Lenker nicht wäre, dann wäre das vielleicht sogar ganz gut in das Rad, ne?
Ja, gab ja jetzt wohl auch, was wir jetzt noch nicht oder was Paul noch nicht erzählen durfte, auch Gründe, warum es noch nicht eine Neuauskopplung gab da. Vom
kann ich immer noch nicht erzählen.
Ja.
Warum denn nicht?
Erzähl ich dir mal im Geheimen, wenn du mich anrufst beim Radfahren.
Ich habe auch schon Gerüchte gehört auf jeden Fall. Vielleicht sind es ja dieselben,
ja,
aber das klären wir in unserer privaten Gruppe.
Ach komm, ey,
vielleicht erzählen wir jetzt. Aber vielleicht erzählen wir es auch nächste Woche. Dazu müsst ihr natürlich einschalten.
Nein, sag doch mal jetzt, warum das.
Also nee, bei mir ging es darum, dass Sachen nicht so richtig funktioniert haben, die man...
Richtig, das zum Beispiel auch, ja.
Die man dachte, also halt verbessern wollte. Was auf jeden Fall ein guter Gedanke war, die zu verbessern.
Ja, aber an sich aber auch nicht, weil ich verstehe das, ich verstehe den Ansatz, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Da an der Stelle und so. Egal. Also.
Okay.
Paul muss los.
Ich muss los.
Dann machen wir jetzt die Mikrofone aus und dann sagt er mir das nochmal.
Ja, Leute.
Nee, ich muss ja los. Tschüss.
Besenwagen ab.
Paul hat ein Date.
Ja.
Bis nächste Woche.
Mit deiner Freundin. Okay, Staufi, bis gleich.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.